Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen, liebe Freunde, es ist mir heute eine ganz besondere Ehre, Sie begrüßen zu dürfen. Es ist mein letzter Auftritt als Vorsitzender des MC Mühlviertel, den ich vor 3 Jahren gegründet habe. Heute mit dem Besten soll man beschließen und darum haben wir heute unseren Wirtschaftslandesrat Dr. Michael Strugl eingeladen, den ich mit einem großen Applaus begrüßen möchte. Der Managementclub Mühlviertel, das Ziel war immer, darüber hinaus zu denken und wir haben auch ein neues Format gemacht, was wir in den letzten Jahren erfolgreich umgesetzt haben. Wir haben immer Gruppen mit 15, 20 Leute gehabt zu einem Thema und darüber aber in der Gruppe wirklich diskutieren können. Das heißt, kein Impulsvertrag und dann nur reden, sondern diese 10, 15, 20 Personen tauschen sich aus und jeder nimmt sich etwas mit. Was zum MC Mühlviertel aber auch passt, ist über Visionen zu sprechen, über Themen, die darüber hinausgehen, nicht in der Tagespolitik enden, sondern so, wohin die Reise in den nächsten Wochen, Monaten, aber vor allem Jahren und vielleicht sogar Jahrzehnten geht. Mit Dr. Michael Strugl haben wir da einen Referenten an der Hand, der wirklich darüber hinausdenkt, dem das Tellerrand zu wenig weit ist, die Nasenspitze zu kurz. Und da freut es mich, dass wir genau so einen Mann heute auf der Bühne haben, der uns die nächsten Schritte, die er für Oberösterreich setzt, näher bringen kann. Besonders freut es mich, dass wir auch den Geschäftsführer des MC Mühlviertel heute bei uns haben. Lieber Wolfgang, ich bitte dich um deine Worte.
Ja, sehr gern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Landesrat, lieber Markus Rammel als Vorsitzender des Management Club Mühlviertel, ich darf jetzt ganz überraschend und kurzfristig einspringen und darf gleichzeitig auch die Grüße überbringen des leider verhinderten Präsidenten des Management Clubs Oberösterreich, Wolfgang Pfeil, der an sich jetzt an der Reihe gewesen wäre und nämlich eines vorgenommen hätte, und das darf ich jetzt tun in seinem Namen, nämlich einen Personalwechsel anzukündigen. Der Management Club Mühlviertel, wie gesagt, derzeit geleitet von Markus Rammel, in den letzten 3 Jahren sehr, sehr professionell, sehr, sehr engagiert. Du hast kurz ja einen ganz, ganz kurzen und sehr bescheidenen Rückblick gegeben, was ihr alles gemacht habt in den letzten 3 Jahren. Und ja, es steht das Jahr 2017 im Zeichen der Veränderung, offensichtlich in vielen Bereichen, wie wir auch gestern in der Wirtschaftskammer zum Beispiel Oberösterreich wahrscheinlich die meisten schon gelesen haben, so auch im Management Club Mühlviertel. Und der Markus Rammel hat angekündigt, er möchte sich zurückziehen, andere Funktionen übernehmen, nicht altersbedingt in diesem Fall, sondern einfach, weil er andere Funktionen auch im Wirtschaftsbund in Linz demnächst übernehmen wird. Und daher hat er den Weg freigemacht für seinen Nachfolger, der schon neben ihm steht, nämlich dem Hermann Diller. Und ich darf dir, Markus, einmal ganz, ganz herzlich Danke sagen für die Arbeit, die du geleistet hast, für die Aufbauarbeit. Den Management Club Mühlviertel gibt's ja erst seit 3 Jahren. Das heißt, du hast ihn eigentlich aus der Taufe gehoben. Er hat sehr klein und fein begonnen, hat sich 2, 3 Verbündete gesucht und hat dann inzwischen, wenn ich so in die Reihe schaue, ich würde mal sagen, ein Drittel der Anwesenden ist inzwischen in irgendeiner Form im Vorstand, in den einzelnen Bezirken, Rohrbach, Perg, Urfahr, Umgebung logischerweise und Freistadt. Aus jeder dieser 4 Bezirke haben wir einen Vertreter oder mehrere Vertreterinnen und Vertreter im Management Club Mühlviertel dabei. Und ihr habt es wirklich sehr, sehr professionell gemacht und dafür dir, lieber Markus, nochmal recht herzlichen Dank und herzliche Gratulation dazu. Ja, und der Neue an der Spitze des Management Club Mühlviertels, der das Volet 1:1 übernehmen wird, ist Hermann Diller. Ebenfalls kein Unbekannter und wir haben ja heute nicht zufällig auch den Kepler-Salon hier gewählt, sondern er ist ja in diesem Organisations- und Vorstandsteam des Kepler-Salons und er hat ja vorgeschlagen, dass wir hier sozusagen in seiner Heimat heute auch seine Angelobung quasi übernehmen und du übernimmst dann gleichzeitig auch die Moderation und daher darf ich dir das Mikrofon auch wieder zurückgeben. Noch einmal herzlich willkommen, wünsche einen spannenden und interessanten Abend oder Nachmittag und vor allem dir, lieber Markus, noch einmal alles Gute und vor allem dem Management Club Mühlviertel, allen, die hier mitwirken, mitarbeiten und gearbeitet haben, die auch weiterhin im Vorstand natürlich bleiben. Alles, alles Gute und herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit.
Das Wichtigste habe ich natürlich vergessen. Besonders bedanken möchte ich mich bei meinem Team, die Gisela Viertauer, Werner Pamminger, Willi Völser, Christian Klapka, der Christian Haubner, Und jetzt wollte man nur der Klaus Bichler. wir waren wirklich ein tolles Team und ohne dieses Team hätte es auch nicht funktioniert. Und eines hat diesen Management-Club Mühlviertel auch ausgezeichnet. Es waren immer zwei Personen für eine Veranstaltung zuständig und die waren aber auch namentlich erwähnt und die haben durch das Programm geführt und sie haben auch die Arbeit gehabt, aber nicht nur die Arbeit, sondern auch die Lorbeeren. Und dieses Mal bekommt die Lorbeeren der Hermann Diller, der diesen Salon organisiert hat. Und ich glaube, das ist auch das ganz, ganz Wichtige, dass die Arbeiten auch vor dem Vorhang geholt werden müssen. Und das freut mich. Und lieber Hermann, du wirst die Sache noch besser machen als ich. Das wird der Spielern gelingen. Das Team bleibt praktisch unverändert. Und ich habe gesagt, ich werde dich auch weiterhin unterstützen. Und wir werden auch weiterhin schöne Sachen für den Management Club machen und hoffentlich interessante und so interessante Zuhörer und Vortragende auch gewinnen können. Dankeschön.
Lieber Markus, danke. Ich bin ganz anders verkabelt, ich brauche nichts in die Hand nehmen, ich brauche meine Handyzeit nämlich für was anderes. Auch von meiner Seite herzlichen Dank für deine Arbeit. Herzlichen Dank dafür auch, dass du vor 3 Jahren gleich in deinen Gründungsvorstand geholt hast. Wenn ich damals gewusst hätte, dass du noch 3 Jahre WO gibst, hätte ich mir das überlegt. Ja. Aber ich habe mich wieder mit Spott duckt. Das ist halt so. Aber ich übernehme diese Aufgabe mit Freuden und möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Wir wissen ja alle, dass du, auch wenn du jetzt ein Amt zurückgelegt hast, dich jetzt nicht auf die faule Haut legen wirst. Aber trotzdem, um ein bisschen in Ruhe zu kommen, haben wir gedacht, okay, eine schöne Teezeremonie zum Runterkommen ist ganz fein. Und ich war gestern bei einer Madame Wu und die hat mir einen ganz speziellen Tee für dich gemixt. Also wenn du dann zu Hause sitzt und diesen Tee trinkst, es sind die ayurvedischen Männerträume. Also ich hoffe, das passt. Lieber Markus, alles Liebe, danke dir nochmal. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, und jetzt fahren wir in den Kepler-Salon-Modus. Kepler-Salon-Modus. Wie der Wolfgang Kreitscher gesagt hat, das war ein Wunsch, es war eine Idee von mir, einmal den Management Club in den Kepler Salon einzuladen, aus mehreren Gründen. Zum einen haben wir einen spannenden Gast, zum zweiten denke ich, dass der Kepler Salon eine größere Bekanntheit noch immer brauchen kann und dass einmal Leute in den Kepler Salon kommen, die normalerweise hier nicht vorzufinden sind. Umgekehrt wollten wir aber auch dem normalen Publikum des Kepler Salon einfach einmal den Management Club ein bisschen präsentieren und vorstellen und zeigen, dass wir auch nur Menschen sind. wie gesagt, Kepler Salon Modus. Im Kepler Salon gibt es immer einen Vortragenden, einen Gast und einen Gastgeber. Den Gastgeber darf heute ich spielen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen bin ich ein bisschen daran schuld, dass der Kepler Salon mittlerweile sein 9. Jahr begonnen hat, was für ein als temporär gedachtes Kulturhauptstadt-Jahr-Projekt vielleicht gar nicht so schlecht ist. Und zum Zweiten ist es gute Kepler-Salon-Tradition, dass der Gastgeber kein ausgewiesener Experte des behandelten Themas ist. Und damit bin ich prädestiniert für die Rolle des Gastgebers. Und komme jetzt schon zu meinem Gast. Er ist schon vorgestellt worden. Noch einmal einen herzlichen Applaus für Landesrat Michael Strugel. Herzlich willkommen. Herr Landesrat, darf ich Sie bitten, an meine linke Seite? Ich habe mir das aufgeschrieben, weil das habe ich mir alles nicht merken können. Er ist ja nicht nur Wirtschaftslandesrat, er ist Landesrat für Wirtschaft, Arbeit, Energie, Tourismus, Sport, Raumordnung, Regionalentwicklung und Europa.
Ja, das sind eine kleine Landesregierung.
Wie geht sich das in 24 Stunden aus? Er ist schon lange in der Politik, ist, glaube ich, in Oberösterreich so bekannt, dass man ihn nicht groß vorstellen muss. Nur 2-3 Punkte, seit 2001 im Oberösterreichischen Landtag als Abgeordneter, war Landesparteisekretär der ÖVP. Und was mich auch sehr freut, weil es eine meiner Meinung nach sinnverwandte Institution ist, er ist Obmann, Gründungsobmann der Academia Superior, die in etwa dieselben Ideen hat wie der Kepler Salon, nämlich Wissen zu vermitteln, Wissen zu verbreiten, Visionen zu entwickeln und die einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu geben. Lieber Michael Strugel, ich darf Sie bitten, unser Thema ist Wirtschaftsstandort Oberösterreich, wohin geht die Reise? Wohin geht die Reise?
Ja, vielen Dank einmal für die Einladung. Jetzt hätte ich einmal eine Frage. Wir machen das im Sitzen? Gut. Das
auch das ist ein Charakteristikum des Salons, dass alle auf derselben Ebene sind.
Ich kenne dieses Format nicht, aber ich fühle mich geehrt, eingeladen worden zu sein. Und außerdem habe ich gehört in der Einleitung, Sie sind ein normales Publikum, was mich auch freut, weil da sind wir unter uns. Der zweite Dank gilt den Organisatoren und Gastgebern für die Auswahl des Themas, nämlich wohin geht die Reise, was den Wirtschaftsstandort betrifft. Jetzt muss ich zwischendurch fragen, wenn ich ohne Mikrofon spreche, ist das ein Unterschied oder ist es besser?
Darf ich da vielleicht ganz kurz unterbrechen? Auch das ist eine liebe Tradition im Kepler Salon, dass wir alle Veranstaltungen aufzeichnen und sie auf der Kepler Salon Homepage mittlerweile 8 Jahre Kepler Salon nachhören können, wenn sie so ungefähr 14 Tage, 3 Wochen oder noch länger Zeit haben.
Das ist wie bei Ö1. Also.
Ja, nur Ö1 streamt es nur eine Woche, bei uns ist es permanent auf der Homepage.
Gut, also ich werde in das Mikrofon sprechen, dann mache ich das natürlich sehr gerne. Ja, ich möchte mit einer Frage beginnen, weil ich denke mal, das ist ein ganz guter Einstieg in das Thema, nämlich, was ist Ihre Idee davon, was sind die wertvollsten im Sinne von Marktkapitalisierung oder Markenwert die größten Unternehmen der Welt derzeit? Ein Name. Apple, sehr gut, ja. Google. Bitte? Johnson gehört noch nicht da vorne dazu. Auch noch nicht. Coca-Cola ist vierter, dritter ist Microsoft. Apple, Google, Microsoft, Coca-Cola. Was sagt uns das? Die ersten drei sind Technologieunternehmen aus dem digitalen Business. Auf Platz 4 kommt der größte Konsumgüterhersteller, der 100 Jahre auf Platz 1 war. Die ersten drei kommen aus USA, der vierte zufällig auch. Was ich sagen will ist, wenn Sie schauen, welche Unternehmen, welcher Teil der Wirtschaft, welches Business heute weltweit, global, am stärksten wächst, die größte Dynamik hat, sind es technologieorientierte Unternehmen und in der Regel solche, die im Zuge der Digitalisierung gewachsen sind. Und Coca-Cola, eigentlich die berühmteste Marke der Welt, viele, viele, viele Jahre, ist deutlich dahinter. Wenn wir sehen, das sind lauter amerikanische Unternehmen, wenn man vergleicht Europa und die USA, Technologieunternehmen in Europa unter den stärksten Marken, auch unter den wertvollsten Marken im Sinne des Marktwertes, da kommen Technologieunternehmen nicht vor. Auf Platz 1 sind auch wieder Unternehmen der Konsumgüterindustrie. Übrigens, da ist auch ein österreichisches Unternehmen dabei. Red Bull. Also, wenn ich jetzt beschreiben müsste, was ist ein wesentlicher Unterschied zwischen den Wirtschaftsräumen und natürlich betrifft das auch uns, dann die, dass wir bei den neuen ökonomischen Modellen nicht die Nase vorne haben. In Europa nicht und in Österreich nicht. Das, was wir aus den USA kennen und was eigentlich weltweit sich dermaßen rasant entwickelt hat, das ist bei uns noch immer eine Branche, die zwar auch mittlerweile die größten Wachstumsraten aufweist, aber wir gehören nicht mehr zur Weltspitze. Und das habe ich deswegen als Einstieg in dieses Thema gewählt, weil ja da drauf steht, wohin geht die Reise? Und die Reise geht ganz eindeutig in eine Richtung, wo wir wissen, die Digitalisierung wird die ökonomischen Systeme dramatisch verändern. In der Produktion, in der Dienstleistung, aber in allen Bereichen unseres Lebens. Und die Reise geht daher auch für einen kleinen Wirtschaftsstandort wie Oberösterreich letztlich in diese Richtung. Und das ist natürlich auch etwas, was uns massiv beschäftigt in der Frage der Standortpolitik und in den Strategien für den Wirtschaftsstandort. Auch wir müssen Technologieführerschaft, Zukunftstechnologien in den Mittelpunkt unserer Strategien stellen. Auch wir müssen Internationalisierung als eine der Kernstrategien des Standortes vorantreiben. Es gibt in unserem Forschungs- und Wirtschaftsprogramm ja 4 Kernstrategien und Internationalisierung und Zukunftstechnologien sind 2 davon. Die anderen 2 sind Standortentwicklung und industrielle Marktführerschaft. Und diese Stärkefelder, die wir für den oberösterreichischen Standort identifiziert haben, sind, wie gesagt, unsere starke Industrie und die Produktion, sind die Gesundheitswirtschaft, Lebensmittelwirtschaft, Energie und Mobilität und Logistik. Das ist sozusagen die Matrix, in der sich unsere Wirtschafts- und Forschungsstrategie abspielt. Und wenn man sich noch einmal vor Augen führt, wie sich die globale wirtschaftliche Entwicklung vollzieht, dann glaube ich, ist es gut nachvollziehbar, warum auch wir auf diese Stärken setzen müssen. Das nur einmal als Einleitung, was so die strategische Perspektive für einen oberösterreichischen Standort derzeit ist und wohin eben die Reise geht. Die Strategie muss diese Frage ja beantworten. Vielleicht schauen wir uns einmal ein paar Fakten des oberösterreichischen Standortes an. Wir sind, wie gesagt, ein Land mit nicht ganz 1,5 Millionen Einwohnern, haben circa 630.000 Erwerbstätige, die so circa nicht ganz 60 Milliarden Euro erwirtschaften im Jahr 2016. Davon ungefähr 60% geht in den Export. Und wir haben in den letzten Jahren nicht nur in Österreich und schon gar nicht nur in Oberösterreich, sondern eigentlich in Europa eine doch relative Verlangsamung der wirtschaftlichen Dynamik erlebt. Wir hatten 2008, 2009 eine Zäsur in der wirtschaftlichen Entwicklung, eine Wirtschaftskrise und haben uns von der nur sehr langsam erholt. Da hatten wir zum Teil Steigerungen des BIP, also Wachstumsraten, die waren praktisch null, wenn ich an das Jahr 2014 beispielsweise denke. In den letzten Jahren hat ein ganz moderates Wachstum eingesetzt und das ist natürlich etwas, was uns schon sehr beschäftigt. Wie können wir es schaffen, auch hier das Wirtschaftswachstum wieder zu beschleunigen? Ich weiß schon, dass, und ich treffe auch immer wieder Menschen, die sagen, ja, müssen wir denn eigentlich überhaupt wachsen? Können wir denn nicht so bleiben, wie wir sind? Muss es immer mehr sein? Die Antwort ist relativ einfach. Es gibt natürlich auch Länder, die nicht wachsen. Es gibt sogar welche, die haben Rezession, auch unter den europäischen Ländern. Gab es das. Und die Länder, die das hatten, da kann man schauen, was passiert, wenn man nicht wächst. Griechenland, Spanien sehr lange, in der letzten Zeit nicht mehr, Italien. Das heißt, allein durch die Tatsache, dass wir Produktivitätsfortschritte haben und Gott sei Dank haben, weil wir sie brauchen, um unsere Wettbewerbsfähigkeit auch international zu erhalten, heißt das nichts anderes als es gibt dann mehr Arbeitslose, es gibt weniger Einnahmen aus Steuern, damit auch weniger Möglichkeiten beispielsweise für das Sozialsystem. Es gibt ganz allgemein dann eine Negativspirale, die sich zu drehen beginnt, wo dann auch nicht mehr investiert wird in einem Land. Also Man muss schon wissen, Wachstum ist kein Selbstzweck, aber es hat schon seine Vorteile. Und deswegen wollen auch wir natürlich unsere Wertschöpfung erhöhen, wollen auch Wachstum damit erzielen und wollen insgesamt damit auch dafür sorgen, dass möglichst eine hohe Beschäftigungsquote erzielt werden kann, dass investiert wird am Standort, dass Geld verdient wird und dass wir eben prosperieren. Und um das zu erreichen, müssen wir attraktiv und wettbewerbsfähig sein als Wirtschaftsstandort. Wir können heute am 10. Jänner des Jahres 2017 schon zurückschauen auf das Wirtschaftsjahr 2016, weil alle wesentlichen volkswirtschaftlichen Daten vorliegen. Wir hatten insgesamt kein schlechtes Jahr und wir haben auch mittlerweile, was den Ausblick auf das Jahr 2017 betrifft, auch keine schlechte Perspektive. Wir werden 2016 aller Voraussicht nach, wenn alles abgerechnet ist, doch ein Wirtschaftswachstum zwischen 1,5 und 1,8% erreicht haben 2016. Das ist im Vergleich der Bundesländer relativ gut. Wir sind jedenfalls jetzt wieder an der Spitze der Länder, die am stärksten wachsen, in Österreich angekommen. Das war in den Jahren 2013, 2014, 2015 nicht so. Warum? Weil wir ein stark industriell geprägter Standort sind und insbesondere dann, wenn es etwa Verwerfungen auf Weltmärkten gibt, die stark exportorientierte Wirtschaft in Oberösterreich und vor allem die Industrie am schnellsten das zu spüren bekommt. Das ist auch in den letzten Jahren immer so gewesen. Wir haben uns daher vor 2 Jahren gesagt, wir brauchen auch Wachstumsimpulse, die wir aus dem eigenen erreichen können, haben eine Wachstumsinitiative mit einem Volumen, jetzt rede nur für mein Ressort, von ungefähr 34 Millionen Euro aufgelegt. Und wir konnten schon auch hausgemachte Effekte damit generieren. Derzeit ist das Wachstum am stärksten getrieben vom Konsum, von der Inlandsnachfrage. Das sind noch die Effekte der Steuerreform. Die werden in den Jahren 2017 und 2018 schwächer werden und auslaufen. Das hat man gehofft und das, was an Volumen aus der Steuerreform gekommen ist, also das, was den Leuten mehr geblieben ist von ihrem realen Einkommen, das ging zu 50% in den Konsum. Die anderen 50%, kurioserweise, sind in die Sparformen gegangen. Ich sage deswegen kurios, weil das eigentlich ein schlechtes Geschäft ist. Außer man investiert in Aktien, die eine höhere Rendite abwerfen als die Inflation. Die klassischen Spareinlagen, auch wenn Vertreterinnen und Vertreter der Banken, der Regionalbanken anwesend sind, sage ich das, weil es so ist. Was besonders erfreulich ist aus der oberösterreichischen Sicht ist, und das war unser großes Ziel, was wir wollten, ist, die Investitionen wieder anzukurbeln. Wir hatten über Jahre eine extreme Investitionszurückhaltung. Und die Investoren haben einfach sich deswegen zurückgehalten, weil sie entweder verunsichert waren oder auch der Politik, der Gesamtsituation nicht getraut haben. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass ein gewisser Investitionsrückstau aufgebaut wurde und im Wesentlichen nur Ersatzinvestitionen getätigt wurden. Im Jahr 2016 werden die Bruttoanlageinvestitionen insgesamt in Oberösterreich um 3,1% gestiegen sein. Die Ausrüstungsinvestitionen sogar um 4,7%, der Bau immerhin um 1,4%. Damit wird Oberösterreich eine Sonderkonjunktur gehabt haben 2016, wo wir die anderen Bundesländer eigentlich klar abgehängt haben. Es gibt auch andere Indikationen dafür, etwa bei den Krediten. Da sind die Vergaben in Oberösterreich bundesweit am stärksten gestiegen. Das Kreditwachstum in Oberösterreich für Investitionskredite hat 4,7% betragen. In Österreich 0,7%. Und auch wenn man sich die Daten der Bundesförderagentur AWS anschaut, dann sind fast die Hälfte der geförderten Kredite nach Oberösterreich gegangen. Also das sind schon sehr ermutigende Zeichen für eine doch stärkere Konjunktur in Oberösterreich, aber vor allem in dem Bereich, der uns am wichtigsten gewesen ist. Für mich ist die Investition eigentlich die harte Währung im Standortwettbewerb. Denn eines ist klar, dort, wo die Investoren ihr Geld investieren, dort bekennt man sich und glaubt an die Zukunft eines Standortes, dort entstehen Arbeitsplätze, dort wird zusätzliche Wertschöpfung generiert und dort hat man auch eine Zukunftsperspektive. Der umgekehrte Weg ist, wenn nicht mehr investiert wird an einem Standort, weil man sagt, da passen die Rahmenbedingungen nicht, da ist es zu teuer, da finde ich die qualifizierten Fachkräfte nicht, da glaube ich nicht dran, dass sich der Standort positiv entwickelt. Da weiß ich nicht, was die Politik tut. Möglicherweise ist mir das zu unsicher. Ich investiere woanders. Und dann entsteht dort die Wertschöpfung, dann entstehen dort die Arbeitsplätze und dann wird dort auch weiter investiert. Ich bin sehr oft damit konfrontiert, dass etwa Unternehmen, die international aufgestellt sind, die mehrere Standorte haben, nicht nur in Österreich oder nicht nur in Oberösterreich, jede Investition natürlich sich ganz genau überlegen, an welchen Standort wird investiert, auch konzernintern. Und das ist ein beinharter Wettbewerb, wo jeder Standort antreten muss und dafür argumentieren muss, warum bei mir. Und dort sieht man schon, was so unsere Stärken und unsere Potenziale sind. Denn wir wissen, wir sind ein doch teurer Standort und haben diesen Kostennachteil damit kompensieren müssen, dass wir innovativer sind, dass wir einen Technologievorsprung haben, aber dass wir vor allem die besseren, die qualifizierteren und die leistungsbereiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Fachkräfte haben. Und damit bin ich bei einem weiteren Punkt, wenn Sie mich fragen, wohin geht die Reise. Der Wettbewerb um die besten und qualifiziertesten Leute, der wird immer intensiver und immer entscheidender. Das heißt, wenn es uns nicht gelingt, das Fachkräftepotenzial für die Zukunft zu sichern an diesem Standort, dann haben wir im Investitions- und Standortwettbewerb ganz schlechte Karten. Daher ist der wichtigste Ansatz, auch wirtschaftspolitisch, Investition in die Ausbildung, ins Bildungssystem und in die Fachkräftesicherung. Ich habe vor 3 Jahren ein Instrument installiert, den Fachkräftemonitor, der die Bedarfe und die Angebote matcht, regional und branchenweise, und uns Prognosen auswirft, wie sich die Fachkräftesituation entwickelt. Wir wissen aus diesen Untersuchungen, dass wir bis zum Jahr 2020 in Oberösterreich der Monitor sagt, 37.000 Fachkräfte zu wenig haben werden. Davon allein 16.000 aus der dualen Ausbildung, also aus der Lehre. Das hat vor allem demografische Gründe. Wir haben halt jetzt geburtenschwächere Jahrgänge, die genau in dieses Alter kommen. Und verstärkt wird dieses Phänomen noch dadurch, dass auch die Ausbildungswege sich massiv verändert haben. Es ist so, dass in Oberösterreich von dieser Alterskohorte der 15-Jährigen Jahr für Jahr, die demografisch leider immer weniger wird, sich ungefähr 50% für eine Lehre entscheiden. Tendenz fallend. Das ist eine substanzielle Bedrohung für diesen Standort. Also das heißt, der wesentliche Fokus ist, wie können wir die Fachkräfte von morgen heute schon sichern. Und alles, was mit Humanressourcen zu tun hat, alles, was mit Fachkräfteprogrammen zu tun hat, auch in unserer arbeitsmarktpolitischen Strategie, ist wettbewerbs- und überlebenswichtig für Oberösterreich. Der zweite Punkt ist Innovation und Forschung und Entwicklung. Das heißt, Oberösterreich wird als kleiner, teurer, feiner Standort nicht den Kostenwettbewerb gewinnen können. Was nicht heißt, dass wir nicht auf die Kostenseite schauen müssen. Denn wenn diese Schere zu stark aufgeht, dann können wir mit noch so qualifizierten und innovativen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das nicht mehr aufholen. Das ist sozusagen eine gewisse Bandbreite, die man damit kompensieren kann, aber das ist nicht überdehnbar. Daher ist es notwendig, dass die Abgabenquote wieder gesenkt wird, dass die Lohnnebenkosten gesenkt werden, dass auf der Kostenseite alles getan werden muss, um den Standort nicht noch teurer zu machen. Aber gewinnen müssen wir darüber hinaus den Innovationswettbewerb. Und den Innovationswettbewerb gewinnt man nur, wenn man Führerschaft hat in den wesentlichen Technologien, die momentan im Wettbewerb auch gefragt sind. Das heißt, wir brauchen die guten Leute, wir brauchen Anstrengungen in Forschung und Entwicklung, wir brauchen die besten Schulen, wir brauchen die besten Universitäten, wir brauchen entsprechende Forschungseinrichtungen, die genau dort forschen, wo unsere Stärkefelder sind, ich habe die fünf genannt am Anfang, und diesen Kernstrategien folgen, indem wir auf Zukunftstechnologien setzen, indem wir uns international vernetzen, indem wir die industrielle Produktion absichern. Wir haben Gott sei Dank eine deutlich höhere Industriequote in Oberösterreich, als das der österreichische Durchschnitt ist, aber die ist nicht, sage ich einmal, gepachtet. Die kann auch dramatisch erodieren, wie man das in vielen europäischen Ländern sieht, unter dem Stichwort Deindustrialisierung. Und das hat natürlich gute Gründe, warum die Amerikaner mit allen Mitteln versuchen, Industrie wieder ins Land zu holen. Das heißt, dort legen wir die Schwerpunkte hin. Und der letzte Punkt, damit ich nicht zu lang werde und dem Format entspreche. Was ist der große Fokus in den nächsten Jahren? Es ist unsere Leitinitiative Digitalisierung. Darüber können wir dann gerne auch in der Diskussion uns noch unterhalten. Und deswegen habe ich diesen Einstieg gewählt mit Apple, Google und Microsoft und dann Coca-Cola. Die Digitalisierung wird vieles verändern. Sie wird nicht nur technologisch in vielen Bereichen Veränderungen bringen. Sie wird ganze Geschäftsmodelle verändern. Es wird Branchen und Tätigkeiten und Berufe geben, die im Zuge der Digitalisierung obsolet werden. Und es werden neue entstehen. Das ist eine der Diskussionen, die derzeit weltweit geführt werden. Kostet das Arbeitsplätze oder bringt das Arbeitsplätze? Also die Antwort ist relativ einfach, beides stimmt. Schwieriger ist schon die Frage zu beantworten, was kommt denn da netto heraus, unterm Strich. Ich war gegen Ende des Jahres im Silicon Valley und kurz darauf in Tel Aviv. Man kann dort sehr gut sehen, wie Digitalisierung Wirtschaftssysteme stark verändert und was in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Ich bin natürlich auch kein Prophet und nachdem auch die Experten sehr unterschiedliche Meinungen dazu haben, ist es schwierig zu sagen, was es genau sein wird. Das Einzige, was wir wissen, ist, es wird sich sehr viel verändern. Und das Zweite, wo ich mir auch sehr sicher bin, ist, wir können dann Gewinner dieser Entwicklung sein, wenn wir an der Spitze dieser Entwicklung stehen und wenn wir ihr nicht hinterherlaufen müssen. Das heißt, es wird schon auch sehr stark an uns liegen, wie wir das gestalten können. Und am stärksten wird die Digitalisierung verändern, die Nachfragestruktur am Arbeitsmarkt. Und damit sind wir wieder bei der Bildungsfrage. Was wir auf jeden Fall brauchen, und darüber ist nicht zu diskutieren, ist eine entsprechend taugliche Infrastruktur. Das heißt, der Breitbandausbau, der in ganz Europa eigentlich im Argen liegt, aber das hat auch historische Gründe, muss mit sehr viel Ressourcen vorangetrieben werden. Und wie gesagt, wir haben eine Leitinitiative, wo wir in den nächsten 5 Jahren 130 Millionen Euro einsetzen werden in diesem Bereich. Nicht nur in der Infrastruktur, sondern vor allem auch in der Ausbildung und auch in anderen Bereichen. Das wird uns sehr stark beschäftigen in den nächsten Jahren. Und das Ziel muss sein, dass wir von dieser Entwicklung profitieren können. Denn stattfinden wird die Digitalisierung oder vielmehr sind wir mitten drinnen, auch wenn wir noch gar nicht alles wissen. Insofern muss ich Ihnen sagen, wohin geht die Reise? Man kann manches davon schon sehen, aber noch nicht alles. Wichtig ist für Oberösterreich, dass wir gut vorbereitet und gerüstet sind für diese Reise, dass wir die richtigen Dinge im Gepäck haben. Deswegen auch unser Forschungs- und Wirtschaftsprogramm Innovatives Oberösterreich 2020. Und so wie jede lange Reise beginnt sie mit dem ersten Schritt. Und das heißt, es geht jetzt nicht nur darum, dass wir die besten Konzepte, die besten Programme und die plausiblen Pläne haben. Wir müssen es auch tun und umsetzen. Und das kann man am besten dort nachlesen, wo Politik in Zahlen gegossen wird, nämlich in Budgets. Und deswegen kämpfe ich dafür, dass wir mehr Geld investieren in diesen Bereich, aber auch in die Forschung. Dort hat jetzt Oberösterreich auch mit dem Budget 2017 begonnen, Schwerpunkte zu setzen. Und deswegen würde ich mal sagen, der erste Schritt geht in die richtige Richtung. Da würde ich jetzt einmal einen Punkt machen, weil ich mir vorstellen könnte, dass es auch viele Fragen gibt und es ist immer spannender im Dialog als im Monolog. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Landesrat. Ein Punkt noch zur Diskussion. Ich würde Sie bitten, ein Handzeichen zu geben. Die Kollegin wird Ihnen das Mikrofon in die Hand reichen, aus den vorhin schon erwähnten Gründen. Es ist immer nett, wenn man dann beim Nachhören nicht nur die Antworten versteht, sondern auch die Fragen, die vorher gestellt wurden. Darum darf ich Sie wirklich bitten, ins Mikrofon zu sprechen und Fragen zu stellen und aus Gründen der Fairness wirklich kurze Fragen zu stellen, damit möglichst viele auch die Gelegenheit haben, ihre Fragen an den Mann, sprich an den Landesrat zu bringen. Ich darf mit einer Einstiegsfrage beginnen, die vielleicht ein bisschen provokant ist. Apple ist das heute wertvollste Unternehmen der Erde. Hätten die Herren Jobs und Wozniak, die ihr Unternehmen in einer Garage gegründet haben, nicht damals, als sie es getan haben, sondern heute, bei uns im Mühlviertel, in Sandl, in Afisl, in Vorderweißenbach, in Steyrek, wahrscheinlich nicht in einer Garage, sondern in einem Stall, hätten die heute die Chance, in 30 Jahren das wertvollste Unternehmen der Welt zu sein, wenn sie das heute gründen würden, mit denselben Ideen, die die Herren hatten, oder mit angepassten Ideen? Sind die Rahmenbedingungen da?
In Oberösterreich.
Im Mühlviertel.
Ja. Ich würde sagen, ja. Im Mühlviertel gibt es einen Ort, den kennt man auf der ganzen Welt. Der heißt Hagenberg. Ja, vielleicht gibt es auch andere, die man kennt. Bitte? Kollerschlag kennt man in Europa auch. Aber was ich sagen will ist, wir haben Voraussetzungen, weil wir sehr gute Leute ausbilden, etwa an diesem Knotenpunkt, wo die Johannes Kepler Universität, die Fachhochschule und die Unternehmen in Hagenberg gemeinsam Dinge entwickeln, die auch internationale Siegeszüge angetreten haben. Also das bekannteste Beispiel, was aktuell ist, ist Rantastic, aber es gibt auch viele andere, die jetzt natürlich noch nicht diese Größe haben, wie etwa Apple, daher ist nicht alles ein Vergleich, was hinkt. Aber wenn man fragt, haben wir die Möglichkeit, dass auch bei uns sich jemand etwas überlegt und klein anfängt, ob in einem Stadel oder in einer Garage oder wo auch immer, und sehr rasch international beginnt, das auszurollen, dann würde ich sagen, genau darum geht's. Und das ist auch Teil dieser Strategie. Das Wirtschaftsressort hat im letzten Jahr eine große Gründerinitiative gestartet mit dem Ziel, wir wollen noch mehr Menschen ermutigen, die gute Ideen haben, sich damit auch selbstständig zu machen und es zu probieren, ein Unternehmen zu gründen, ein Start-up. Das sind die Unternehmen, die sehr rasch erwachsen und mit völlig neuen Geschäftsmodellen etwas ganz Neues machen, die radikale Innovationen hervorbringen. Und es gibt auffällig viele, die aus Oberösterreich kommen, gerade in diesem digitalen Bereich. Und um das weiter anzufeuern, wir haben also heute mit dem neuen Leiter des Softwareparks, der aus München kommt, von der Technischen Universität dort, gesprochen, wie wir uns das vorstellen, um sozusagen dort einen neuen Schwung hineinzubringen. Und ich bin fest davon überzeugt, das ist das Potenzial, das wir haben. Das Hirnschmalz unserer Leute sind die seltenen Erden, sind die Rohstoffe, ist der Grundstoff, aus dem die Innovationen gemacht werden. Und das ist das, was Oberösterreich antreiben kann. Es ist eigentlich ganz ermutigend. Wir wollten die Unternehmensgründungen steigern im letzten Jahr. Wir haben in Oberösterreich ungefähr 4.500 Gründungen im Jahr, ziemlich konstant über die Jahre, wenn ich die Personenbetreuer wegrechne. Und davon sind 1.000 Unternehmen, die neu gegründet werden, wissensintensiv und technologieorientiert. Und die wollen wir signifikant steigern. Wir hatten die letzten Daten, die wir bekommen haben, im letzten Jahr eine Steigerung von fast 5% bei den Neugründungen. Also das ist schon einiges und man merkt auch, dass hier die Stimmung besser geworden ist. Das heißt, die Jobs, die könnten auch in Oberösterreich ihr Business starten und hätten durchaus realistische Chancen, international dann auch zu wachsen. Und wir haben eine ganze Reihe solcher Start-ups, die das auch schon geschafft haben.
Meine Damen und Herren, jetzt ist es an Ihnen. Wer will, wer mag, wer möchte die erste Frage stellen? Bitte. Sekunde.
Ja, Oberwallner, ich komme aus dem Fahrzeugbereich. Wir waren ja bei dir, Michael, voriges Jahr. Bei uns in der Branche, in der Automobilbranche, ist natürlich eine sehr rasche Entwicklung. Und unsere Frage war, wie wir bei dir waren, wir sind traditionell gut aufgestellt in der Zulieferindustrie. Aber die Frage ist, wenn man an die neuen Entwicklungen denkt. Also voriges Jahr war es noch sozusagen die Elektromobilität. Jetzt aktuell ist bei uns in Brüssel das große Thema eigentlich Big Data. Und zwar aus den Daten, die die Fahrzeuge generieren. Und die Frage ist eben eigentlich für uns, wer verfügt letztlich über diese Daten? Ist es nur BMW, nur Mercedes, also nur der Hersteller? Oder gibt es auch ein politisches Interesse, dass man diese Daten, die ja nicht nur jetzt Motordaten sind, die in manchen Ländern sogar ein Betriebsgeheimnis letztlich sind noch, sondern es geht auch um Bewegungsdaten, es geht um Straßenzustandsdaten, es geht um eine Fülle von Möglichkeiten. Und die Kollegen in Brüssel sind der Erwartung, dass da viele Start-ups entstehen. Und wir in Oberösterreich sind da sehr gut aufgestellt mit unserem Automobilcluster. Und vielleicht kannst du da einige Worte dazu sagen. Danke.
Sehr gern, weil gerade der automotive Sektor ein besonders starkes wirtschaftliches Standbein auch des oberösterreichischen Standortes ist. In Oberösterreich haben wir ungefähr 50% der Wertschöpfung aus der automotiven Industrie. also das heißt, die Hälfte der österreichischen Wertschöpfung wird in Oberösterreich generiert, was hauptsächlich Zulieferindustrie betrifft. Und das ist ungefähr ein Anteil von 20% der industriellen Wertschöpfung in Oberösterreich. Das heißt, diese Branche ist für uns sehr wichtig. Und in dieser Branche sind sehr große marktführende Unternehmen in Oberösterreich angesiedelt. Und was jetzt gerade passiert, ist, dass in der Automobilindustrie ein großer Umbruch passiert. Und zwar nicht nur in der Produktion, das ist eigentlich sozusagen etwas, was ständig passiert. Industrie 4.0 ist bei den großen Automobilherstellern längst etwas, was tägliches Brot ist. Aber was jetzt passiert, ist etwas anderes. Das ist genau das, wo ich davon gesprochen habe, es verändern sich Geschäftsmodelle. Und wir erleben jetzt eigentlich global das, was du angesprochen hast, es treffen hier zwei große Welten aufeinander. Die Datenindustrie und die Fahrzeugindustrie. Und jetzt sage ich das ein bisschen salopp, bei der Datenindustrie sind die Amerikaner tonangebend, bei der Fahrzeugindustrie sind es die Europäer. Und es ist noch nicht entschieden, wer letztlich dann künftig im automotiven Sektor die wesentlichen Entwicklungen prägen wird. Es gibt eine Vermutung, aber das wissen wir noch nicht. Ja? Klar ist, die Kombination dieser Kompetenzen ist das, was in der Zukunft die größte Rolle spielen wird. Das sehen wir auch in Oberösterreich. Wir haben einen Automobilcluster und wir haben einen IT-Cluster und wir haben eine gemeinsame Initiative, Connected Mobility, und wissen, dass Fahren in der Mobilität in der Zukunft datengetrieben sein wird. Das steht heute schon fest. Und wer das am besten kann, der wird am Markt erfolgreich sein. Und jetzt geht es natürlich um alle diese Fragen. Das sind nicht nur technische Herausforderungen, da würde ich mal behaupten, da können wir schon sehr viel. Oberösterreich hat jetzt ein Projekt beim BMFIT an Land gezogen für autonomes Fahren, für einen Testraum, ein Testbed für autonomes Fahren, weil in der Zukunft das eine Rolle spielen wird und wir unseren Zulieferern die Chance geben wollen, dass sie in der Entwicklungsphase nicht nur dabei sind, sondern auch schon den Kontakt mit ihren Technologien zu den Herstellern, zu den OEMs knüpfen können. Die rechtlichen Fragen sind noch nicht geklärt. Wem gehören die Daten? Wo werden die Grenzen gezogen? Wie schützt man sich gegen Hacker und sozusagen Angriffe? Das wird uns noch intensiv beschäftigen. Technologisch ist man da schon sehr weit. Und ich würde sagen, auch da ist Oberösterreich gut aufgestellt. Wir sind der zweitstärkste IT-Standort nach Wien und wir sind der stärkste Automobilstandort generell in Österreich. Das heißt, aus dem können wir etwas machen. Wir müssen dort natürlich stark forschen. Wir müssen auch länderübergreifend hier agieren. Ich war bass erstaunt, wie mir im BMFIT erklärt worden ist, wie ich gesagt habe, ich möchte das machen, einen Call, einen Forschungscall, der zwei Bundesländer umfasst, nämlich Oberösterreich und die Steiermark, weil ich mit den steirischen Freunden dort gemeinsam angetreten bin und gesagt, ja, ihr seid die Ersten, die gemeinsam zwei Bundesländer das machen, das ist eigentlich lächerlich. Denn wir müssen in Wirklichkeit nicht auf Verwaltungsgrenzen schauen, nicht einmal auf sektorale Grenzen, weil Automobilindustrie und Softwareindustrie sind zwar zwei verschiedene Branchen, aber alles, was an Innovation hervorgebracht wird, wird eigentlich durch sektorale, übergreifende Innovationen generiert. Und deswegen würde ich sagen, das ist etwas, was uns massiv beschäftigen wird und das sehen wir auch so und da haben wir auch die Anstrengungen entsprechend verstärkt.
Gut, nächste Frage. Alles schon im Referat ausreichend Bitte. Und dann da hinten.
Lieber Michael, du bist da viel unterwegs und das ist auch das über den Tellerrand hinausblicken. Was macht Israel oder das Silicon Valley besser eigentlich als der Rest der Welt?
Also die sind Technologieführer. Das ist die Antwort. Aber natürlich lohnt es sich der Frage nachzugehen, worauf kommt es da an? Israel ist führend im Bereich IT-Security. Das heißt, alle großen Konzerne weltweit haben mittlerweile Entwicklungslabore in Tel Aviv etabliert, um dort mit den Leuten zu forschen und zu entwickeln, die einfach die Besten in diesem Fach sind. Warum sind die alle in Israel? Das hat einen sehr einleuchtenden Grund. Die kommen alle aus der militärischen Forschung. Israel hat sehr starke Anstrengungen unternommen in der militärischen technologischen Forschung aus Gründen, die naheliegend sind aufgrund ihrer geopolitischen Situation. Und sie haben dort eine Eliteeinheit, wo sie die besten Köpfe 3 Jahre lang im Heer ausbilden. Und von dort holen sich dann die Unternehmen und auch die Forschungseinrichtungen wiederum diese Leute, die wirklich weltweit die führenden Experten sind. Und die gründen dann auch sehr oft ihre Unternehmen. Wir haben dort auch Leute kennengelernt, die haben noch nicht einmal ein Jahr, seit sie das Unternehmen gegründet haben, dann Exits gehabt. Die waren also im dreistelligen Millionenbereich. Also da hätte der Jobs eine Freude gehabt, wenn er noch ein Jahr so viel gekriegt hätte. Aber das ist sozusagen dort der Grund, warum die in diesem Bereich so führend sind. Im Silicon Valley ist es einfach so, dass dort erstens die großen Datenkonzerne sitzen, die besten Universitäten sind, Berkeley, Stanford und so weiter, damit geforscht wird auf höchstem internationalen Niveau. Und eines habe ich dort schon festgestellt. Dort gibt's wirklich Diversity. Dort gibt's internationales Publikum an jedem Eck, von der Universität bis hin zu den ganzen Unternehmen, die dort angesiedelt sind. Da kommen die Leute aus Asien, da kommen sie aus Europa, da kommen die Besten einfach hin. Und das gibt mir manchmal schon zu denken, wenn wir darüber diskutieren, ob man nicht nur irgendwas unternehmen können, dass nicht ausländische Studenten bei uns studieren und uns die Plätze wegnehmen. Faktum ist, die besten Universitäten der Welt leben davon, dass die besten Leute aus allen Teilen der Welt dorthin studieren gehen, dort dann meistens auch noch bleiben, forschen und ihre Kapazität zur Verfügung stellen. Und wir leiden darunter, dass wir dieses internationale Publikum zu wenig haben. Wir haben beispielsweise mit Hagenberg ein international wirklich renommiertes Projekt. Das kennt man beispielsweise auch im Silicon Valley. Allein schon deswegen, weil immer wieder Leute aus Hagenberg dorthin gehen. Aber wir müssen das einfach noch besser international vernetzen. Das ist kein nationales Geschäft mehr. Das ist ein globales Geschäft. Und das muss das größte Exportland der Republik auch begreifen und tun. Und das ist der Grund, warum die dort so gut sind. Und dann passiert eines, dann kommt auch das Kapital. Das heißt, man kann sich dort anschauen, da gibt es also Business Accelerator und entsprechende Wettbewerbe, wo beinahe täglich Leute kommen mit ihrer neuen Geschäftsidee. Auf der anderen Seite des Tisches sitzen die Venture Capital Geber, die Geld haben und sagen, okay, wo investiere ich jetzt mein Geld? Und das erzeugt eine unglaubliche Dynamik. Das gilt übrigens auch für Israel. Die haben unglaubliche Konzentration von Wagniskapital und das befeuert diese Entwicklung und hebelt es enorm. Auch das haben wir nicht. Wann bei uns ein Startup gefördert wird, tut's wer? Die öffentliche Hand. Wenn ich das dort erzähle, dann lachen sie die krumm, weil die sagen, warum macht ihr das mit öffentlichem Geld? Das ist doch die beste Möglichkeit für privates Kapital angelegt zu werden, aber da fehlt uns ein bisschen die Kultur für dieses Risiko, das man damit in Kauf nimmt. Ich behaupte, Es gibt genug privates Kapital, auch in Österreich. Aber die Art und Weise, das sozusagen dann auch dort einzusetzen, das wird bei uns nicht gemacht. Und wenn es die öffentliche Hand macht, kann ich Ihnen auch eine Schnurre erzählen, dann kommt der Rechnungshof, sitzt sie zu mir her, ein Beamter des Rechnungshofs sagt sie, Herr Landesrat, Sie haben da mit Ihrem Inkubator 10 Startups gefördert und einer davon ist pleite gegangen. Wie können Sie das dem Steuerzahler erklären? Und dann habe ich dem gesagt, das erkläre ich dem gern, weil die anderen neu haben funktioniert, haben Arbeitsplätze geschaffen und haben Steuern zahlt. Und der Nettoeffekt ist nicht nur positiver, sondern ein wirklicher Hebel. 9:1 finde ich nicht schlecht. Und warum Sie diese Frage stellen, ist für mich auch klar, weil darum sitzen Sie als Beamter im Rechnungshof und ich muss da irgendwie schauen, dass ich was für den Standort tue. Und damit war das Gespräch nicht sehr freundlich im weiteren Verlauf. Und ich habe dann auch geschimpft gekriegt in dem Prüfbericht, war mir aber ein Anliegen, dass ich dem das erklärt habe, was so der Unterschied ist. Aber wenn wir dort einen Schritt machen könnten, in eine offenere, internationalere Denke und in eine andere Risikokultur, dann könnten wir nie eine Silicon Valley oder ein Tel Aviv werden, aber zumindest in die Richtung gehen.
Bitte.
Ja, Klaus Bichler, mein Name, vom Managementclub Mühlviertel. Meine Frage geht in Richtung Gesundheitswesen, auch einer der großen Treiber weltweit, wo künftige Arbeitsplätze vermehrt entstehen werden und Geld zu machen ist. Jetzt haben wir eine Medizinuni in Oberösterreich gegründet. Wir haben auch wieder, um auf Angberg zuzugreifen, dort diese Medizin-Informatik-Ausrichtung. Gibt es da konkrete Konzepte in die Richtung, um da auch verstärkt diesen Pfad zu nutzen? Und wenn ja, welche?
Ja, danke für die Frage, weil das ist einer der größten Wachstumsbereiche der Zukunft. Also wir sind ziemlich sicher, dass der Gesundheitsbereich auch wirtschaftlich, also auch ökonomisch betrachtet, am stärksten wachsen wird. Allein schon aus demografischen Gründen, aber auch weil der medizinische Fortschritt dafür sorgt, dass wir halt älter werden, Gott sei Dank, aber dann auch mehr und intensivere Unterstützung brauchen. Jetzt haben wir eine Medizinfakultät, die gerade im Aufbau ist. Und das primäre Argument seiner Zeit, nämlich zu sagen, wir brauchen auch eine Ausbildungsstätte für Ärzte hier in Oberösterreich, um die medizinische Versorgung abzusichern für die Zukunft, ist sicherlich ein Teilaspekt. Ich glaube, da gibt es auch noch viele andere Dinge, die man tun muss, aber eines ist klar, wenn wir das jetzt haben und sehr viel Geld investieren, bei so einer Fakultät aufzubauen, ist teuer. Dann muss auch ein ökonomischer Nutzen herausspringen, weil das, wie gesagt, eines unserer Stärkefelder auch sein wird, nämlich Medizintechnik und Technologien, die damit im Zusammenhang stehen. Auch dafür haben wir gute Voraussetzungen. Wir sind die Wiege der Mechatronik. Ich habe also die Informatik schon erwähnt. Wir sind sehr stark im Bereich Kunststoff. Und das sind Kernkompetenzen. Wenn man die verschneidet mit der medizinischen Kompetenz, dann kann ein sehr starker medizintechnischer Cluster entstehen. Wir haben auch die Unternehmen am Standort. Und wir haben auch eine Initiative schon gestartet in diese Richtung, in der Standortagentur Digital MedTech, um das auch zu kombinieren und die Unternehmen und die Forschung zusammenzuführen, weil wir hier auch ein großes wirtschaftliches Potenzial für den oberösterreichischen Standort sehen. Das ist natürlich ein weiter Weg. Das geht nicht innerhalb weniger Jahre. Dinge wie das Medical Valley in Nürnberg sind auch nicht an einem Tag erbaut worden. Aber wir wollen jetzt schon die ersten Schritte dort setzen. Und ich glaube schon, dass der Gesundheitsbereich, der sehr oft nur unter Kostengesichtspunkten betrachtet wird, und natürlich kostet medizinische Versorgung, kostet Pflege und Betreuung Geld, sie generiert aber auch Wertschöpfung. und sie ist auch ein Teil unserer Wirtschaft und wie gesagt noch dazu der, der am stärksten wächst.
Herr Dr. Weidel, bitte.
Ja, Herr Landesrat, nehmen wir an, das funktioniert alles so und das hoffe ich sehr, dass Oberösterreich diese Spitzenposition im technologischen Bereich erreicht. Wer überlegt sich, oder das ist sicher nicht dein Ressort, wie wird sich das gesellschaftspolitisch auswirken? Wir sind doch ein Land mit sehr stark auch bäuerlicher Struktur und nicht nur intellektuelle. Und ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich Sieger gibt, aber dass auch sehr viele Verlierer geben wird. Und wie glaubt man damit umgehen zu können? Gibt es Beispiele von anderen Spitzenregionen? Ich weiß nicht, wer die sind. Ich glaube, Baden-Württemberg ist ganz vorne und irgendwelche norditalienische Regionen vielleicht auch, die uns da Beispiel sein können, wie man auch diesen gesellschaftlichen Wandel, der dazugehört einfach, sonst gibt es Konflikt und sonst gibt es Polarisierung und Probleme, der diesen Wandel mit begleiten kann.
Eine gute Frage. Jeder Strukturwandel führt natürlich auch zu Umbrüchen in den Gesellschaften. Der Weg Oberösterreichs vom Agrarland zum Industrieland war ja das beste Beispiel und wir haben alle Höhen und Tiefen erlebt, von der verstaatlichten Krise bis zu sozusagen neuen Wachstum, das daraus entstanden ist. Aber das ist klar, das sind Veränderungen, die sich auch in der Gesellschaft reflektieren. Und das ist in Oberösterreich so, das ist aber in allen Regionen und in den westlichen Industriestaaten ganz besonders so. Wir haben uns auch führende Industrieregionen angeschaut, ob das in den Niederlanden war, ob das in Baden-Württemberg war, ob das in Bayern war. Die haben ihre wirtschaftliche Dynamik vor allem deswegen entwickelt, weil es ihnen am besten gelungen ist, die Schnittstelle Unternehmensseite und Forschungsseite am besten zu managen. Das heißt, die Innovationen, die hervorgebracht wurden und am schnellsten auch wirtschaftlich umgesetzt wurden, haben dort für eine unglaubliche Prosperität gesorgt. Die Gesellschaft hat davon profitiert, indem auch dort ein entsprechender Wohlstand entstanden ist. Es wurde investiert ins Bildungssystem und es wurde auch investiert ins Sozialsystem. Und wenn wir von der Digitalisierung reden, dann bedeutet das ja nicht, dass wir am Ende des Tages alle kleine Informatiker sein werden. Wir haben in Stanford Leute getroffen, die gesagt haben, ja, eins ist klar, in Zukunft wird jeder programmieren können. Der CEO von General Electric hat gesagt, jeder meiner Mitarbeiter muss programmieren können. Coding ist Pflicht. Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben, aber es wird wahrscheinlich auch nicht reichen, zu wissen, wie man ein Wischhandy bedient. Also das heißt, die Wahrheit wird sein, die Anforderungen werden sich verändern, die Ausbildungen werden sich damit mit verändern. Und natürlich haben wir eine andere Struktur dann auch am Arbeitsmarkt und möglicherweise auch regional. Das haben wir aber jetzt schon. Der Zuzug in die Metropolregionen und in die Ballungsräume, den gibt es auch bei uns. Und wenn die Politik das nicht will, dann muss sie überlegen, was kann ich tun, um alle Regionen dieses Landes so zu gestalten, dass die Chancen gleich verteilt sind oder annähernd gleich verteilt sind. Ganz wird es nie sein. Daher gibt es eben Förderinstrumente, gibt es Infrastrukturinvestitionen etc. Aber ob wir am Ende des Tages gewinnen oder verlieren, das wird nicht für alle gleich zu beantworten sein. Und wie bei jeder Entwicklung gibt es auch hier Gewinner und Verlierer. Wir werden dafür sorgen müssen, dass die Leute nicht am Wegrand zurückgelassen werden mit dieser Entwicklung und dass wir dann Leuten sagen, es tut uns leid, mit euch können wir nichts anfangen, aber alle anderen, die das kennen, die wollen wir haben. Und das ist eine Herausforderung, da gebe ich dir recht. Und deswegen habe ich auch an der Johannes Kepler Universität haben wir ein Forschungsinstitut eingerichtet, das Institut für Arbeitsforschung und Arbeitspolitik. Und die haben von mir 3 Forschungsaufträge bekommen, um einmal zu schauen, wie werden digitale Technologien die Arbeitswelten gerade in Oberösterreich, in den Unternehmen in Oberösterreich verändern. Und was ist hier sozusagen rechtzeitig zu tun, um uns alle und die Leute darauf vorzubereiten? Denn die Arbeitsplätze und die Arbeitswelten werden natürlich andere sein in 5 und in 10 Jahren. Ob uns das gefällt oder nicht, wichtig ist, dass wir uns rechtzeitig darauf einstellen.
Nächste Frage, bitte.
Ich hätte auch noch eine Frage. Das ist jetzt gerade ein gutes Zitat gefallen, das Gefühl zu haben, am Wegrand zurückgelassen zu werden. Ich habe diesbezüglich ein sehr starkes Gefühl als Mühlviertler. Ich wohne also nördlich der Donaufeldkirchen und leitgeprüft, das heißt Stau, Stau, Stau. Man weiß, eine gesunde Wirtschaft braucht unbedingt den starken Verkehr. Das heißt, die Straßen müssen ausgebaut werden. Das ist das Grundprinzip, damit also eine Wirtschaft funktioniert. Zukünftig natürlich die digitale Autobahn. Aber für uns als Leitgeprüfte, sage ich jetzt Feldkirchen oder die meisten hier wahrscheinlich stehen ständig im Stau, haben es wirklich Probleme, ihre wirtschaftliche Tätigkeit zum Teil auszuüben, weil sie, anstatt produktiv zu sein, im Auto sitzen. Jetzt gibt es da, glaube ich, vor kurzem war da eine Statistik in der Zeitung, ich glaube Berechnungen um die 200 Millionen Euro, glaube ich, was das kostet, diese fehlende Brücke. Und jetzt ist meine Frage an die Landesregierung, wie gedenkt man denn zukünftig vorzugehen? Ich scheitere in dem Fall daran, dass ein Herr, der da oben wohnt, der Herr Liebel, der hat Angst, also dass er Risse im Haus kriegt. Und bis also das geklärt ist, ob da vom Chef der Braunion das Haus einsturzgefährdet ist durch die Risse oder nicht, müssen täglich zigtausende Menschen jahrelang im Stau stehen, weil der Angst hat, damit der Risse im Haus bekommt. Ja. Das heißt, wie gedenkt man zukünftig mit solchen Fällen umzugehen, damit nicht einzelne Menschen, wirklich einzelne Personen, das Land wirtschaftlich um 200 Millionen Euro schädigen können?
Jährlich. Spannende Frage. Also ohne den Markus Liebel in Schutz nehmen zu wollen, aber es gab über 2000 Einwendungen. Aber er ist halt einer, den man mehr kennt als andere. Aber das richtige Problem ist angesprochen, nämlich was ist die richtige Balance zwischen der Wahrung der Anrainerrechte und dem öffentlichen Interesse. Das ist in einem Rechtsstaat etwas, was uns herausfordert. Also wir gehen einmal davon aus, dass wir eine Rechtskultur haben, dass wenn einer in seinen Rechten berührt oder eingeschränkt wird, dass er sich in irgendeiner Weise dagegen wehren kann. Ich soll gerade eine Stromleitung ins Almtal bauen, muss bei manchen Grundbesitzern einen Strommasten aufstellen, der will das nicht. Diese Verfahren sind vielschichtig. Sie brauchen für einen Bescheid für 110 kV-Leitung, das sind also nicht die großen Dinge, sondern das ist eher eine kleinere Ausführung, ungefähr 15 verschiedene Verfahren. Das fängt vom elektrizitätsrechtlichen Verfahren an und hört beim Forstrecht auf. Und ganz am Schluss, nach Jahren, wenn alles durchjudiziert ist, und der sagt immer noch nein, müssen sie ihn enteignen. Und dafür sagt der Rechtsstaat auch, wie das zum Gehen hat. Also man muss hingehen, man muss ihm was anbieten, man muss dann abwägen. Und wenn er es immer noch nicht nimmt, dann muss mit Bescheid enteignet werden. Gegen den kann er auch wieder vorgehen. Und bis das dann sozusagen bis zum Höchsten entschieden ist, dann dürfen sie weiterbauen. Also in dem Fall war es ein Grundbesitzer, der sagt, ich will nicht das auf meinen Grund. Ein Strommasten aufgestellt wird und ich will ja nicht, dass durch meinen Wald eine Stromleitung gelegt wird. Aus seiner Sicht möglicherweise nachvollziehbar und die Gesellschaft oder der Staat sagt dann, ja, das ist zwar legitim, aber wenn es ein übergeordnetes, höher zu bewertendes Interesse gibt, dann muss es ein Rechtsinstrument geben. So, und beim Westring ist das auch so. Und ob das jetzt ein Grund- oder Hausbesitzer ist, oder ein Interesse etwa des Naturschutzes, weil beispielsweise eine seltene Art gefährdet wird. Das alles wird abgehandelt in diesen Verfahren. Ja? Da kann man jetzt unterschiedliche Standpunkte vertreten. Wenn ich jetzt sage, ich würde mir auch wünschen, dass Verfahren schneller und einfacher gehen und dass nicht jeder gegen alles Einspruch erheben kann, werden manche das so sehen und andere vielleicht auch nicht. Wenn ich die Uli Böcker anschaue von den Grünen, die sagt, ja, aber das ist uns auch was wert. Und da muss abgewogen werden und das richtige Maß gefunden werden. Und das ist für meine Begriffe beim Westring überstrapaziert worden, weil in Wirklichkeit ist ja das nicht die letzten Jahre, was wir dort nicht bauen haben können. Die Geschichte dieses Projekts, die ist ja über Jahrzehnte gegangen und mit dem Ergebnis, dass immer noch nicht existiert und dass halt die Leute im Stau stehen und dass das volkswirtschaftlicher Schaden ist, ist überhaupt nicht zu bestreiten, weil das ist messbar. Und diese Diskussion, die wird man auch führen müssen, was ist das richtige Maß und in der Abwägung zwischen berechtigten Interessen von Betroffenen oder auch anderen Schutzgütern wie Natur und Umwelt, ökonomischen Interessen wie zum Beispiel volkswirtschaftliche Schäden, die auf der anderen Seite entstehen. Einfach ist das nicht, aber ich vermute mal, das ist so mein Gefühl und das ist jetzt sehr subjektiv und Privatmeinung Michael Strugl, in Österreich haben wir schon sehr, sehr stark dafür gesorgt, dass die Verfahren zu lange dauern und dass es zu viele Möglichkeiten gibt, Dinge zu verhindern und zu wenig Möglichkeiten, sie durchzusetzen.
Entschuldigung, bitte, können wir das Mikrofon noch mal haben? Damit diese erstes, ja. Okay. So, wer hat noch eine Frage? Bitte da vorne.
Ich glaube, das, was der Herr gesagt hat, passt ganz gut zu meinem Ansatz. Eine prosperierende Wirtschaft fußt auf Bildung, Mut für die Zukunft, sprich also Vertrauen. Das sind so die wesentlichen Säulen. Bei der Bildung, beim generellen Mut der Unternehmen in Oberösterreich habe ich überhaupt keine Bedenken. Ich habe Bedenken beim Vertrauen. Weil wenn Sie die politische Landschaft, jetzt ist die Politik angesprochen als Zukunftsgestalter des Landes, wenn man sich das anschaut, stelle ich fest, wir haben eine starke Polarisierung in Lagern. Ich würde das so ausdrücken, ich bemerke, es sind sehr zukunftsgerichtete Kräfte am Werk, das sind sozusagen die Antreiber, die Mutigen, es gibt aber auch die Bremser. Und Österreich stellt sich für mich so dar, dass die politischen Systeme sich selbst blockieren. Ich weiß nicht warum, ja. Es fehlt die Kultur des Miteinander, bitte. Weil kaum ist jemand da mit einer tollen Verkehrslösung, kommt die nächste politische Gruppe und sagt, aber umwelttechnisch geht das gar nicht. So, wo bleibt da die Zukunftsgestaltung? Was passiert? Dominieren tun dann Finanzinvestoren, Großkonzerne, weil die nehmen das Heft selber in die Hand und die zwingen eigentlich dann die Staaten und deren Bevölkerung Wege auf, wo es lang geht. Und leider ist das manchmal kapitalistischer, rein gewinnorientierter Weg. Mir fehlt der gemeinsame Weg der verschiedenen politischen Lager. Und wenn Sie es anschauen, das ist traurig, Herr Strugl, aber schauen Sie mal in den Vertrauensindex von Berufsgruppen. Da sind die Feuerwehrleute bei 97%. Und die Politiker bei 5. Das ist erschreckend. Das Vertrauen ist verloren gegangen, weil man eben die Umsetzungsgeschwindigkeit nicht mehr hat. Ja, die Technologien sind rasant. Meine Kernfrage, was tut die Politik? Wo bleibt die Innovation und der Mut in der Politik? Und wer betreibt den Mut?
Naja, ich habe mich bemüht, in mein Impulsstatement zu skizzieren, was so für uns die wesentlichen Entwicklungslinien sind in Oberösterreich, wie wir glauben, dass wir in den nächsten Jahren uns auch behaupten können in diesem Wettbewerb. Wo ich noch vollkommen recht gebe, ist, dass es eine Vertrauenskrise, ich möchte sogar sagen, der Institutionen gibt. Es betrifft natürlich die Politik, aber auch andere Institutionen, fängt bei der Kirche an und geht bis zu Gewerkschaften und ich weiß nicht was alles. Das heißt, wir erleben schon, dass das, was über viele Jahrzehnte gesellschaftliche eben Institutionen waren, die durchaus einen Stellenwert gehabt haben, auch im Ansehen der Bevölkerung, dass sich da sehr viel verändert hat in den letzten 10 bis 20 Jahren und dass die Politik einen gewaltigen Verlust an Sozialprestige erlitten hat, das kann ich Ihnen authentisch bestätigen, ist auch der Grund, dass immer mehr Leute, die man vielleicht gerne auch in der Politik hätte, sagen, ich glaube nicht, dass ich das will, weil ich verdiene die Hälfte und kriege aber die Prügel. Und deswegen ist das ein spannendes Thema, über das man sich einmal von alle Seiten überlegen muss, was wir wollen. Ich glaube schon, dass der Wille zum gemeinsamen Gestalten in Oberösterreich sichtbar ist. Ja, jetzt können wir natürlich über ein Projekt reden, das schon über Jahrzehnte verhindert wird durch viele, viele Wechselfälle. Das ist aber viel weniger eine politische Debatte gewesen. Das war einfach sozusagen eine Frage auch der Verfahren. Aber jetzt bin ich seit 2013 in der Landespolitik. Ich konnte nicht sagen, dass ich mit einer Partei, ob das jetzt die Grünen, die Sozialdemokraten oder die Freiheitlichen sind, weil bei uns sind alle in der Regierung. Das ist halt unsere Landesverfassung. Eine Situation gehabt habe, wo ich das Gefühl gehabt habe, aus parteipolitischen Gründen bin ich da nicht mehr weitergekommen. Ein bisschen anders ist die Situation auf der Bundesebene. Da würde ich den Befund auch so teilen. Wir haben eine Blockade dort der unterschiedlichen Systeme, das halt dazu führt, dass gar nichts mehr geht. Und das gefällt mir auch nicht. Ich kann das auch nur eher aus der Außensicht sehen, weil ich selber dort nicht mittendrin bin. Wann jetzt gesagt wird, man versucht hier nur einmal auf der Ebene der Regierung einen neuen Anlauf, dann würde ich mir das sehr wünschen. Und wenn es nicht geht, dann ist mir lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ich weiß, das ist keine sehr populäre Aussage, weil momentan ist auch wog, dass wir sagen, nein, nein, wir dann so weiter bis zum jüngsten Tag und dann wird dann gewählt im Jahr 2018. Aber Zeit haben wir nicht mehr viel. Und wann in dem Jahr 2017 nicht ganz wesentliche Fortschritte gelingen, auf der Ebene der nationalen Gesetzgebung, dann werden wir weiter am Boden verlieren in diesem Standortwettbewerb. Ich sage ein Beispiel, das mir als erster einfällt. Das ist Arbeitszeitflexibilisierung. Wenn das nicht geht, dann können wir sich das alles aufzeichnen. Weil dann werden die Leute sagen, ja, dann müssen wir woanders produzieren. Und was ich einfach nicht verstehe, ich bin im Jahr in 200 Betriebe und ich rede natürlich mit der Geschäftsführung, aber mit den Mitarbeitern auch und auch mit den Belegschaftsvertretern. Das ist ein Anliegen, das betrifft auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil die überhaupt nicht verstehen, dass mitten unter der Arbeit alles fallen lassen müssen, weil irgendwer gesagt hat, jetzt ist Schluss. Und das nehme ich jetzt nur als ein Beispiel für die Blockade, die wir auch wahrnehmen auf der Bundesebene. In dem Fall sagt die Gewerkschaft, kommt nicht in die Tüte. Und wenn ich mit denen rede und sage, ja und was ist aber, wenn sie sich auf der betrieblichen Ebene, außerhalb der Regierung, außerhalb der Politik, Geschäftsführung mit Betriebsrat einigen auf ein Modell, dann soll doch das genug sein für uns. Das soll genügen. Wir sind doch nicht päpstlicher wie der Papst. Dann sagen die, ja, aber trotzdem, wir müssen da mitreden. Es gibt viele Betriebsvereinbarungen, wo es gelungen ist, das zu regeln und sehr viele andere Betriebe, wo es nicht gelungen ist. Und ich sage, das ist etwas, was uns richtig aufhält. Und über Bürokratie rede ich jetzt nicht, über Lohnnebenkosten auch nicht. Aber ich glaube, wenn 2017 hier nicht es gelingt, das aufzubrechen, dann war man sogar nur ein Neibelieber, ganz ehrlich gesagt.
Zu dem Thema habe ich jetzt eine Ergänzung. Ich habe mir Anfang letzte Woche die Zeitungen angeschaut und habe am selben Tag in zwei unterschiedlichen Medien zwar sehr gegensätzliche Aussagen zum selben Thema gefunden. Und zwar hat in der Presse vom 2. Jänner der Generalsekretär der Industriellenvereinigung Neumeier gesagt, trotz der Nebenkostensenkungen ist die Arbeit bei uns mittlerweile teurer als in Deutschland. Am selben Tag steht im Kurier ein Interview mit dem Arbeiterkammerdirektor Klein, der sagt wortwörtlich, die Arbeitskosten pro Stunde in der Industrie sind heute schon deutlich niedriger als in Deutschland. Ist der Standpunkt da für die Aussage zuständig oder ist das jetzt quasi unser System?
Die Arbeitskosten
pro Stunde in der Industrie sind okay, deutlich. Ich habe es wörtlich abgeschrieben aus dem Interview.
Ja. Das ich kann mich halt erinnern an die Aussage. Das ist ein typischer Fall, wo ich sage, eine Statistik, das ist immer eine Frage, wie ich es betrachte und was ich anschaue. Ja? Der Neumeier hat recht, wir haben mittlerweile, wir waren immer vor den Deutschen, was Lohnstückkosten, also unter den Deutschen würde ich damit sagen, ja, also günstiger, was Lohnstückkosten betrifft. Mittlerweile ist das nicht mehr so, mittlerweile haben wir praktisch dasselbe Niveau. Arbeitskosten je Stunde ist eine völlig andere Betrachtung. Es ist aber auch, ehrlich gesagt, völlig egal. Denn Faktum ist, egal wie ich es drehe oder wende, die Lohnnebenkosten sind einfach zu hoch und die Belastung des Faktors Arbeit ist etwas, was wirklich kontraproduktiv ist. Insofern würde ich sagen, unsere Wettbewerbsfähigkeit leidet unter diesem Kostendruck und das kann man auch nicht schönreden, egal mit welcher Statistik. Weil der Elchtest ist ganz einfach der Wettbewerb, wenn es darum geht, wo investiere und wo produziere. Und wenn einer sagt, hier ist es mir zu teuer und ich gehe in ein Land, wo es mehr entgegenkommen, dann ist es der Markt und da kann ich nur so viel Statistiken zitieren. Und dort haben wir einen Wettbewerbsnachteil. Und deswegen, ich meine, die Regierung hat im Zuge der Steuerreform die Lohnnebenkosten einmal um 1 Milliarde im Volumen gesenkt. Das ist richtig. Aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Jedes Jahr steigt die Lohnsumme um 2% im Durchschnitt. Ankommen tut nicht einmal die Hälfte. 50% davon geht sofort in den öffentlichen Sektor. Und das ist das Problem.
So, bitte, ja, dann haben wir noch eine Frage.
Eine Frage. Wohin geht die Reise? Wunderschöne Frage. Viele skizzende Antworten. Es ist sichtbar, dass sich die Zeiten ändern, so wie bei den Webern. Der mechanische Webstuhl ist gekommen. Das Problem, das ich als Grundlage des Problems sehe, ist, wie gelingt es, die Mentalität zu ändern, die Wehleidigkeit zurückzufahren, die Bereitschaft, Härten auf sich zu nehmen, intensiv zu arbeiten, zu steigern, nämlich in großer Menge, nicht nur bei den Spitzenkräften. Das ist das große Problem. Sonst geht die Reise ins Nirvana.
Also, das ist eine Diskussion, die wir sehr oft führen. Was können wir tun, um die Leistungsbereitschaft hochzuhalten? Ich bin nämlich auch Mühlviertler. Ich weiß, dass zum Beispiel unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr gefragt sind, weil die eine gute Einstellung haben zur Arbeit. So. Das heißt, solange wir solche Leute in Oberösterreich haben, die bereit sind, etwas zu leisten, haben wir gute Karten. Das Problem ist, dass der Staat und auch die Politik manchmal die falschen Signale zur Verfügung stellen und die Leute das Gefühl haben, es lohnt sich nicht mehr, etwas zu leisten. Weil wann zum Beispiel, weil diese Diskussion ist jetzt in der letzten Zeit immer wieder geführt worden, im Zuge der Mindestsicherung, wenn erwerbsloses Einkommen genauso viel wert ist wie Erwerbseinkommen, dann ist es schwierig, den Leuten zu sagen, es ist aber richtiger zu arbeiten fürs Geld. Wenn ein anderer sagt, ich kriege es aber auch ohne Arbeit, jetzt will ich wirklich nicht den Allermeisten unterstellen, dass sie nicht arbeiten wollen, weil das ist dann sofort die Keule, die ausgepackt wird und sagt, ja, aber das sind ja die, die eh die armen Teufel sind. Und darum sage ich, diejenigen, die in eine Notlage gekommen sind, denen müssen wir helfen, wenn er sie nicht selber helfen kann. Das ist so. Das ist die Solidarität, die auch in unserer Gesellschaft Platz haben muss. Das ist auch unsere Verpflichtung. Deswegen sind wir ein Staat, der auch, wie gesagt, ein soziales Netz geknüpft hat. Und das ist richtig. Aber ich darf auch das nicht überladen und dann die Leute, die die Leistung bringen, eigentlich signalisieren, du bist der Depp, wenn du das tust. Also Entschuldigung, dass ich das jetzt so salopp sage. Dort ist das Problem. Also wenn es uns gelingt, den Leuten das Gefühl zu geben, dass wir allein sind und dass da ein Ort ist, wo derjenige, der sich anstrengt, dafür auch belohnt wird und etwas davon hat, dann habe ich ein gutes Gefühl. Und das ist derzeit, ich würde einmal sagen, nicht uneingeschränkt so der Fall. Und wenn wir dort nicht aufpassen, da geht es mir jetzt nicht darum, ob wir eine Leistungsgesellschaft sind, ob wir ein Versorgungsstaat sind. Es geht um die richtige Balance. Es muss Platz sein für diejenigen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen, weil sie sie brauchen und weil sie sie nicht selber helfen können. Da bin ich ein Anhänger des Subsidiaritätsprinzips. Und es muss auch ein Platz sein für diejenigen, die sagen, und wenn ich was leiste, dann möchte ich dafür nicht nur die Anerkennung, sondern auch was davon haben und möchte nicht dafür bestraft werden, steuerlich und was auch immer. Das ist sozusagen das Grundprinzip. Wenn der Leistungsgedanke kannibalisiert wird durch eine Vollkasko-Mentalität, dann werden wir nicht mehr durchkommen. Das ist völlig klar. Und deswegen ist es wichtig, dass die Politik ganz genau überlegt, was ist mein Signal an diejenigen, die eh bereit sind, etwas zu leisten. Weil die sagen dann, wenn sie irgendwann einmal das Gefühl haben, sie sind dann nicht mehr erwünscht, dann gehen sie nämlich weg. Und die gibt's auch leider immer mehr. Weil jüngere Leute, die eine ordentliche Ausbildung gemacht haben, die sind sehr mobil. Und dann sind sie auf einmal in Bayern, im Silicon Valley oder wo auch immer, ist überhaupt kein Thema mehr heutzutage. Nicht, dass sie das die meisten wünschen, aber wir müssen die auch bei uns haben und halten können.
Ja, meine Damen und Herren, eine gute Tradition im Kepler Salon ist auch, dass wir nach 90 Minuten Schluss machen, auch wenn vielleicht noch Fragen offen sind, könnte man wahrscheinlich noch 3 Stunden weiter diskutieren. Wir vom Management Club sowohl als auch der Kepler Salon sind aber für Anregungen zu solchen Themen sehr dankbar und werden die auch aufnehmen. Bevor ich Sie einladen darf, hinten dann in unserem Barbereich sich ein bisschen zu stärken mit Speise und Trank, auch der Herr Landesrat wird noch eine Zeit bei uns sein und Sie können dann im persönlichen Gespräch auch noch ein bisschen quälen mit Fragen. Darf ich ein bisschen Werbung machen auch für den Kepler Salon. Wie gesagt, unser heutiger Salon ist der erste im Jahr 2017 hier im Haus. Wir hatten am Sonntag die erste Veranstaltung gemeinsam mit der Landesgalerie, die Hommage an Clemens Brosch mit 120 Besuchern. Also wir haben schon sehr gut gestartet. Wir haben auch heute wieder ein volles Haus, was mich sehr freut. Das Stichwort Solidarität, das als letztes gefallen ist, bringt mich zu unserer nächsten Veranstaltung, nächsten Montag, 19.30 Uhr, hier im Haus. Zu Gast ist der Präsident der Caritas Österreich, Michael Landauer, und das Thema ist nämlich genau Solidarität, Anstiftung zur Menschlichkeit. Also alle, die jetzt mit dem Thema Solidarität mit der noch nicht erschöpft beantwortet wurde, ich glaube, nächsten Montag um 19.30 Uhr hier im Haus gibt es die Gelegenheit, darüber mehr zu diskutieren. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihr Kommen, freue mich noch auf einen netten Ausklang in der Bar, wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und vielen Dank fürs Kommen.